Fülle, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Haltung. Wieder solche gibt es von Jesus. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht eitler Ehre geistig sein, indem wir einander herausfordern, einander benennen. Brüder, wenn auch ein Mensch von euch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht, im geistlicher Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der ihn unterweist. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht stoppen. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Ausgenossen des Glaubens. Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. So viele im Fleische wohl angesehen sein wollen, die nötigen euch geschnitten zu werden, nur auf dass sie nicht in des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die geschnitten sind, beobachten selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, auf dass sie sich eures Fleisches rühmen. Von mir aber sei es ferne mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich vor euch. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtung nur wandeln werden, Friede über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Hinfort mache mir keine Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus in meinem Leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euren Geistesbrüdern. Die christliche Freiheit und ein Wandel im Geist ist das Thema, mit dem wir uns an diesem Abend ein wenig beschäftigen wollten. Und wir haben an den ersten zwei Abenden uns einmal mit einer Einleitung über diesen Brief an die Galater beschäftigt und dann begonnen, das fünfte Kapitel zu betrachten. Ich möchte heute Abend nur noch einmal kurz den Inhalt dieses fünften Kapitels wiederholen, bevor wir dann weiteren Verse betrachten. Wir haben gesehen, dass Paulus den Galatern deutlich macht, dass sie zur Freiheit berufen worden waren, dass der Jesus sie befreit hatte. Wir haben auch gesehen, wovon das Werk des Herrn Jesus den Gläubigen befreit, aber dass nun der Gläubige, der auf einem Weg der Freiheit sich befindet, von zwei Gefahren immer wieder bedroht. Das eine, was in besonderem Maße die Galater betraf durch die falschen Lehrer, die in ihrer Mitte aufgetreten waren, finden wir am Anfang des fünften Kapitels, dass sie in Gefahr standen, wieder unter ein Joch der Knechtschaft zu geraten, dass sie wieder sich auf einen Boden des Gesetzes stellten. Und da muss er ihnen sagen, wenn sie auf dem Wege gerechtfertigt werden wollten, errettet werden wollten, dann waren sie aus der Gnade gefallen. Und er redet sehr ernst zu ihnen, dass das nicht der Weg christlicher Freiheit sei. Wir haben gestern Abend dann gesehen, ab Vers 13, dass es auch eine andere Gefahr gibt. Er sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Dass auch die Gefahr bestand, die Freiheit misszuverstehen und sie in zügelloser, egoistischer Weise zu gebrauchen, indem man seinen eigenen Wünschen, denen des Fleisches, nachgibt. das wäre ein Verstoß gegen ein Missverständnis dessen, was Christine Freiheit eigentlich ist. Er hat ihnen auch gezeigt, dass wenn sie in eine dieser beiden Gefahren hineinfallen würden, sich nicht nur ihr Verhältnis zu Gott, sondern auch ihr Verhältnis untereinander negativ ändern würde. Und deswegen hat er bei beiden Gefahren ihnen die Liebe vorgestellt. Er hatte einmal gesagt, wenn es um solche ging, die sich wieder unter ein Gesetz stellten, die sollten doch, das wäre nicht der Glaube, der durch die Liebe wird. Weil sie dann den anderen gegenüber unbarmherzig wurden, hart wurden. Wenn sie nun den Weg des Egoismus gingen, von dem Vers 13 dann spricht, dann würden sie den anderen gegenüber letztlich gleichgültig werden, weil es ja darum ging, ihre Interessen durchzusetzen. Sie dachten nur an sich. Und da sagt er ihnen, sie sollten die Freiheit nicht benutzen zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Und dann hat er ihnen gezeigt, dass der Gläubige etwas besitzt, was ihn befähigt, im Geiste, also unter der Leitung des Heiligen Geistes zu wandeln. Er spricht davon, dass der Gläubige nach seiner Bekehrung das Fleisch auch noch in sich hat, aber er besitzt auch den Geist Gottes, diese göttliche Person, die ihm die Kraft gibt, im Geiste zu wandeln. Diese beiden, das Fleisch und der Geist, hat er gesagt, sind einander entgegengesetzt. Der Geist wirkt dem entgegen, was das Fleisch will, damit es nicht zur Ausführung kommt. Und so sollten sie sich dieser Leitung des Geistes unterstellen, vom Geist geleitet werden, dann würden sie nicht das tun, was aus ihrem Fleisch hervorkommt. Und dann hat er begonnen, ihnen diese beiden Seiten vorzustellen, auf der einen das, was das Fleisch hervorbringt, und auf der anderen Seite das, was der Geist hervorbringt. Er hat zuerst gesprochen, damit haben wir uns gestern auch beschäftigt, über die Werke des Fleisches. Wir haben gesehen, dass er da von Werken spricht, also von Aktivitäten, die im Leben nach außen hin sichtbar tätig sind. Deswegen waren sie auch offenbar, für jeden sichtbar, während er, wir werden das heute sehen, ja, wenn es um das geht, was der Geist bewirkt, dann spricht er nicht von Werken, sondern von einer Frucht. Die wächst im Innern, wird dann natürlich auch sichtbar im Leben des Menschen. Wir haben dann auch gesehen, dass die Werke des Fleisches Mehrzahl, Plural sind, weil es eine Vielzahl von Werken sind, die ganze Liste, die er da aufführt, ist auch nicht eine vollständige Liste. Er sagt, und dergleichen ließen sich noch manches anfügen, aber er nennt einige Dinge, die repräsentativ für die Wirksamkeit des Fleisches sind. Während er bei der Frucht des Geistes die Einzahl benutzt, weil es hier die einzelnen Bestandteile, die wir noch betrachten werden, letztlich ein Ganzes bilden, die alle zusammen sind, die Frucht des Geistes. Die sollten alle gleichsam in dem Leben eines Gläubigen wirksam werden. Sie sollten hervorgebracht werden. Sie bilden eine gemeinsame Frucht. Sie gehören alle untrennbar zusammen. Wir haben dann, als wir die Werke des Fleisches betrachtet haben, ich gehe nicht mehr auf die einzelnen Sachen ein, gesehen, dass die ersten drei Werke des Fleisches sich auf den Bereich des sittlich-moralischen beziehen, der Sünde auf diesem Gebiet. Die nächsten beiden, Götzendienst und Zauberei, den Bereich des Okkulten betreffen. Und dass wir dann danach einige Dinge finden, die das Verhältnis der Menschen zueinander bestimmen. Die Zorn, Zank, Zwietracht und so weiter. Und am Ende einige Werke der Maßlosigkeit, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und dann hat er gesagt, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Er hatte also ihnen hier eine Beschreibung gegeben des Lebens von solchen Menschen, die verloren sind. Die solches tun, das bedeutet, die gewohnheitsmäßig darin leben oder dadurch charakterisiert sind. Wir haben uns erinnert, dass Paulus den Kolossern schreibt von ähnlichen Dingen und sagt, dass sie einst in diesen Dingen lebten. Das war ihr Leben gewesen vor ihrer Bekehrung. Das ändert sich mit der Bekehrung, ist ein Gläubiger nicht mehr jemand, der solches tut, in solchen Dingen lebt. Es ist wohl, das werden wir ja noch sehen im 6. Kapitel, sehr wohl möglich, dass auch der Gläubige noch in diese Dinge fallen kann. Aber sie sind nicht das, was sein Leben kennzeichnet, lieber einen Ungläubigen. Sondern im Leben des Gläubigen sollte nun die Frucht des Geistes sichtbar werden. Und wir hatten schon gestern ganz kurz begonnen, uns mit dem ersten Begriff zu beschäftigen. Das erste, was er nennt, ist die Liebe. Und wir haben gesehen im ersten Johannesbrief, dass der Apostel Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein gewisser Grundsatz, dass jede Liebe nur ihre Ursache darin hat, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht nur unsere Liebe zu Gott, denn es heißt in diesem Vers nicht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, sondern wir lieben überhaupt grundsätzlich auch die anderen Menschen. Geht dann ja in Johannesbrief in den nächsten Versen um die Liebe zum Bruder, weil wir zuerst von Gott geliebt werden. Das ist der Ausgangspunkt, gewissermaßen die Quelle, dass wir nun auch untereinander Liebe üben können. Und dann wollen wir dazu noch einen bemerkenswerten Vers hinzulesen aus dem Römerbrief, aus Römer 15. Da sagt, bittet der Apostel in Römer 15, Vers 30, ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu werden. Hier ist ein ungewöhnlicher Ausdruck, er spricht von der Liebe des Geistes. Normalerweise, wenn wir von Liebe reden, und es in Beziehung bringen zu den Personen der Gottheit, dann denken wir an die Liebe Gottes. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder wir denken an die Liebe des Vaters. Jesus sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Oder wir denken natürlich an die Liebe des Herrn Jesus, der uns geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat. Aber diesen Vers im Römerbrief wird auch die Person des Heiligen Geistes mit dieser Liebe in Verbindung gebracht. Er spricht von der Liebe des Geistes. Und wir haben ja hier auch in diesem Abschnitt die Frucht des Geistes vor uns. Und so zeigt uns die Schrift, dass der Geist Gottes gewissermaßen diese Liebe in uns bewirkt. Auch bei den Römern war das ja so. Paulus wollte, dass diese Liebe des Geistes in ihnen bewirken sollte, dass sie aus Liebe zu dem Apostel mit ihm kämpfen sollten in den Gebeten für seinen weiteren Weg und Stand, den er zu gehen hat. So bewirkt dieser Geist Gottes eine solche göttliche Liebe in uns, die dann untereinander wirksam wird. Die Liebe, die geht natürlich zuerst wieder zurück zu Gott, aber all diese Stücke, die wir hier finden von der Frucht des Geistes, betreffen letztlich unser Verhältnis, das wir zueinander haben in den Umständen, in denen wir leben, auch wenn es um die Liebe geht. Der nächste Punkt, der dann erwähnt wird, ist die Freude. Und da möchte ich einen Vers aus der Apostelgeschichte über die ersten Gläubigen lesen, aus Apostelgeschichte 13. In Apostelgeschichte 13 heißt es in dem letzten Vers, Vers 52, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geiste erfüllt. Auch da sehen wir, dass diese beiden Dinge, die Freude und der Heilige Geist, miteinander verbunden werden. Bei diesen ersten Gläubigen wurden sie mit Heiligem Geiste erfüllt und wurden auch auf diesem Wege mit Freude erfüllt. Beides hing miteinander zusammen. Diese Freude, von der hier die Rede ist, ist eben ein Teil der Frucht des Geistes. Es ist nicht eine rein irdische Freude, sondern eine Freude, die bewirkt wird durch den Geist Gottes im Herzen des Gläubigen. Wir haben uns heute Nachmittag, soweit wir hier waren, beschäftigt mit dem Gesetz des Nazireas in 4. Mose 6 und haben wir gesehen, dass dieser Nazirea keinen Wein trinken sollte, dass er von diesen irdischen Freuden, dass das Dinge waren, die in seinem Leben nicht gefunden wurden, weil sie ihn hinderten in der Hingabe an den Herrn. Aber hier finden wir von Freude die Rede und möchten wir vielleicht denken, wenn wir so etwas lesen, Ja, dann ist ja ein solcher Weg dem Herrn nach, wie ein Nazirer ihm ging, ein Weg der Hingabe, das muss dann ja eine ganz freudlose Angelegenheit sein, wenn der da von dem Wein gar nichts trinken durfte. Und ja. Aber ich will euch an einen Mann erinnern, der ein Nazirer war, von seinem Mutterleib an, bis zum Tage seines Todes, dessen Leben eingerahmt war, sozusagen von Gott. An Johannes den Täufer. Als er noch nicht geboren war, ging Maria, die Mutter des Herrn, zu seiner Mutter, zu Johannes Mutter Elisabeth. Und als sie dort hineinkommt, sagt Elisabeth zu ihr: Als der Name meines Herrn an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Da war er noch gar nicht geboren. Da freute sich Johannes schon, als er den Namen des Herrn Jesus hatte. Und am Ende seines öffentlichen Dienstes sagt Johannes, als er von dem Herrn Jesus spricht, und von der Braut und dem Bräutigam, da sagt er: Diese meine Freude ist jetzt erfüllt. Er muss wachsen, ich aber. Auch am Ende seines Lebens spricht er wieder von Freude. Dieser Mann, der so ein hingebungsvoller Diener seines Herrn war. Nur die Freude eines solchen Knechtes Gottes war eben immer in Verbindung mit der Person des Herrn Jesus. Ob das am Anfang oder am Ende. Und eine solche Freude möchte der Geist in uns bewirken. Eine Freude, die letztlich in Verbindung mit der Person des Herrn Jesus steht. Das ist das, was Gott möchte. Dieser ältere Sohn in dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Der ältere Sohn später, der sagte: Nie hast du mir ein Böcklein gegeben, auf das ich mit meinen Freunden freudig war. Mhm. Vater wollte er gar nicht. Er wollte das ganz alleine machen, ohne den Vater. Aber das ist nicht die Freude, die der Geist bewirkt. Eine Freude, die wir getrennt von dem Herrn Jesus, getrennt von Gott haben möchten. Sondern es ist eine Freude, die letztlich immer in Verbindung mit seiner Person steht. Das ist auch ein Teil dieser Fruchtbarkeit. Das nächste, was er erwähnt, ist Sünde. Als solche, die zum einen Frieden mit Gott haben, die Gläubigen, und die auch etwas kennen von dem Frieden Gottes, der den Verstand übersteigt, wenn wir den Weg mit ihm gehen, wenn wir die Angelegenheiten ihm darlegen, und etwas von dem Frieden, den der Jesus seinen Frieden nennt, den er besaß, als er über diese Erde ging, wo er in allen Umständen immer diese ungetrübte Gemeinschaft mit seinem Gott Vater hatte, wie auch immer die Umstände waren. Wenn das unser Leben trägt und kennzeichnet, dann wird auch der Friede untereinander aus einem solchen Verhältnis hervorkommen. Und das ist auch etwas, was der Geist bewirkt. Er sagt: Jaget den Frieden nach. Da sehen wir schon, dass das nicht etwas ist, wenn wir dem nachjagen müssen, dann ist das immer dabei zu entschwinden. Das ist nicht etwas, was so von selbst da bleibt. Dieser Friede, da müssen wir schon nachjagen. Und so viel an euch ist, sagt der Geist Gottes, lebet mit allen Menschen. Das ist das, was der Geist bewirkt. Wir haben bei den Werken des Fleisches gesehen, da gab es Zorn und Zank und Streit und diese Dinge, aber das bewirkt ja nicht der Geist Gottes. Er bewirkt, dass wir den Frieden nachjagen und soweit es an uns liegt, den Frieden. Aber nun sind die Umstände, in denen wir uns befinden, nicht immer so, dass das alles ganz leicht und einfach so von selbst quasi vonstatten geht. Und deswegen erwähnt der Geist Gottes als nächstes Langmut. Langmut hat zu tun in erster Linie mit den Umständen, in denen wir sind. Sanftmut, wie wir noch sehen werden, mehr mit Menschen. Langmut ist auch eine Eigenschaft Gottes, von dem Petrus sagt, dass er langmütig ist gegen euch, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Und die Langmut Gottes harrte auch in den Tagen Noahs. Der Zustand war eigentlich so, dass nur noch das Gericht zu erwarten war, bei Noah und der Teufel. Und doch wartete die Langmut immer noch, um noch Einzelne zur Errettung zu führen. Und so kann es auch sein, dass wir in Umständen sind, wo es nötig ist, dass wir diese innere Haltung der Langmut an den Tag legen, des Ausharrens, der Geduld in den Umständen, in denen wir sind. Wir möchten vielleicht wünschen, dass diese Umstände sich ändern und doch möchte der Geist, dass wir mit einer gewissen Langmut uns in diesen Umständen bewegen, sie aus der Hand Gottes nehmen und ihn fragen, welche Lektionen wir vielleicht lernen sollen, aber nicht aufbegehren gegen die Umstände, sondern mit Langmut das ertragen, was auf dem Wege des Glaubens an Übungen und Nöten in unserem persönlichen oder auch gemeinsamen Weg begegnet. Diese sind Eigenschaften, wie gesagt, die Gott und auch der Herr Jesus in Vollkommenheit geoffenbart haben, aber die der Geist eigentlich auch gerne bei uns begegnet. Dann spricht er von zwei weiteren Eigenschaften, Freundlichkeit und Gütigkeit. Das ist so ganz einfach, diese beiden Worte. Das Wort Freundlichkeit wird in manchen anderen Stellen der Neuen Testamentes mit Gütigkeit übersetzt und das Wort Gütigkeit auch mit Güte. Immer spricht davon, dass die Güte Gottes uns zur Buße treibt. Also auch sehen wir, dass das auch eine Eigenschaft Gottes ist. Diese beiden Dinge sind miteinander verwandt, zeigen uns aber vielleicht zwei unterschiedliche Seiten. Freundlichkeit ist die, wie das Wort ja schon sagt, die freundliche Seite der Güte, die ich einem anderen zuwende. Also wir dürfen ruhig miteinander freundlich sein. Das ist etwas, was der Geist Gottes auch letztlich ist, dass wir freundlich zueinander sind. Dass wir uns dem anderen in einer freundlichen Weise zuwenden, das ist nicht Honig. Honig finden wir, dass der im Wort Gottes uns gezeigt wird, dass das nicht gemeint ist. Damit ist nicht gemeint, also meine Töchter, die würden jetzt sagen, in der Schule, das leimt sich einer ein. Der ist dann auch so übermäßig freundlich, um sich beim Lehrer da irgendwie besonders beliebt zu machen. Das ist natürlich nicht gemeint. Sondern das ist eine Sache, die der Geist bewirkt, dass wir in freundlicher Weise uns dem anderen zuwenden. Während das Wort Gütigkeit mehr meint, dass wir das dem tun, was dem anderen zum Guten wirkt, und das kann mitunter auch dann eben nicht freundlich sein. Nicht immer können wir freundlich sein dem anderen gegenüber, wenn wir es sehen, dass es um des Guten willen nötig ist, vielleicht, weil es ihm zum Guten dient, auch mal ein Wort deutlich zu machen. Wir lesen von dem Herrn Jesus, dass als dieser reiche Jüngling zu ihm kam, er sah ihn an und liebte ihn. Und dann hat er ihm sehr deutlich gesagt, was in seinem Leben der entscheidende Punkt war. Dann hat er gesagt, eines fehlt dir. Geh und verkauf alles, was du hast. Das war ein Freund, hätten wir gesagt. Dass man doch auch mal vielleicht nicht ganz so deutlich sagt. Nein, wenn die Liebe uns bewegt und wir sehen den Bruder ins Verderben laufen, dann können wir ihm nicht in großer Freundlichkeit mit ihm reden und ihm gar nicht sagen und ihn laufen lassen. Sondern dann müssen wir vielleicht auch, und das ist dann das, was Gütigkeit auch meint, dann müssen wir um seines guten Willen, weil es ihm zum Guten dient, vielleicht auch mal mit ihm ein deutliches Wort reden. Immer in der rechten Weise natürlich, die Dinge gehören ja eben alle zusammen, das eine hebt das andere nicht auf. So möchte der Geist Gottes bewirken, dass wir auch da das Gute des anderen suchen. Wir finden dann als nächsten Punkt erwähnt Treue. Treue, ein Mann, auf den man sich verlassen kann, eine Frau, auf die man sich verlassen kann. Treue, die gesucht wird. Im Alten Testament ist die Rede von zwei Männern im Buche Nehemia, und da ist die Stelle vielleicht lieber mal aufschlagen, wie ich das falsch zitiere. Im Buche Nehemia, Kapitel 8, glaube ich, Kapitel 7, da werden die Tore eingesetzt, die Torhüter, und dann heißt es, Vers 2, und ich beorderte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und Hanania, den Obersten der Burg, denn er war ein sehr treuer Mann. Und Gott ist für sie treu. Er wurde für diese Aufgabe bestellt, weil er erwiesen hatte als ein sehr treuer Mann. Und Paulus sagt Timotheus, auch wenn es um die Weitergabe der Lehre des Wortes Gottes ging, dies vertraue treuen Männern. Ja, Treue ist eine Eigenschaft, die Gott letztlich bei uns allen sucht. Solche, auf die man sich verlassen kann. Solche, die in Treue ihren Weg gehen. Auch das ist etwas, was der Geist Gottes bewirkt. Das ist nicht etwas, was wir uns selbst bescheinigen können. Lydia zum Beispiel sagte zu Paulus nach ihrer Bekehrung, als sie ihn einlud: Wenn ihr mich für treu erachtet, so kehret in meinem Hause ein. Ich habe gesagt, weil ich so treu bin, könnt ihr jetzt gerne bei mir in meinem Hause einkehren. Das Urteil überlässt sie anderen darüber. Aber es war natürlich ihr Wunsch, wie es auch der Wunsch letztlich von uns allen sein sollte, dass wir treu erfunden werden. Eine weitere Eigenschaft dieser Fruchtbarkeit. Dann kommt Sanftmut als nächster Punkt. Sanftmut, wie gesagt, das hat zu tun mit meinem Verhältnis Menschen gegenüber, insbesondere dann, wenn ich angegriffen oder beleidigt werde. Wenn es darum geht, dass gerade meine alte Natur aufbegehren möchte. Für Jesus war das natürlich ein vollkommener Mensch. Er konnte sagen, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Und was haben Sie nicht alles dem Herrn Jesus entgegengeschleudert? Haben Sie nicht gesagt, wir wissen, dass du einen Dämon hast? Sie haben wenig recht, dass du einen Dämon hast. Oder wir sind nicht in Hurerei geboren und andere Dinge. Und doch sehen wir, wie der Jesus immer zum Sanftmut, wenn auch mit deutlichen Worten, auf die Dinge reagiert. Und es gibt auch einen Menschen im Alten Testament, von dem sagt Gott, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden war. Moses. Weißt du, wann Gott das sagt? Als seinen Bruder und seine Schwester Aaron und Miriam gegen ihn auftraten wegen seiner Frau, seines getöteten Mannes. Als sie ihn angriffen, da sagt Gott, er war der sanftmütigste Mann. Als es nämlich darum ging, was macht Mose jetzt? Wie reagiert er jetzt auf diese Angriffe, unberechtigte Angriffe auf seine Person? Da erwies er sich als ein sanftmütiger Mann. Und hat er gelernt. Also den er sich erschlagen hat, war ein nicht so sanftmütiger. Wir wissen das ja auch später noch einmal, dieser sanftmütige Mann auf Erden. Später noch einmal, als Gott gesagt hat, er sollte zu den Felsen reden, den Felsen geschlagen hat. Und Gott ihm sagte, ja, deswegen nicht in das Land. Aber doch hat Gott ihm Urteil über ihn abgegeben, der sanftmütige Mann. Und das ist das, was der Geist bei uns bewirken möchte. Auch wenn wir angegriffen werden, dass wir dann diese Sanftmut in den Kampf nehmen. Die neue Natur in uns, die kann ja sowieso nicht beleidigt sein, das ist ja nur die alte Natur, die dann natürlich auch gerne reagieren möchte. Aber der Geist Gottes sollte uns auch da Gnade geben, die nötige Sanftmut in den Kampf zu nehmen. Und das nächste ist dann Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Auch das ist ein wichtiges Teil dieser Frucht des Geistes, gerade bei uns in unseren Tagen, wo allgemein die Tendenz da ist, dass man das, was man will, bitte sogleich haben möchte und gewisse Dinge sich selbst zu beherrschen. Ah, das ist man freut, wissen wir ja, da kriegt man sonst was von Komplex oder was weiß ich. Man muss alles ausleben, aber das sagt so das Wort natürlich nicht. Sondern es ist durchaus nach den Gedanken Gottes, dass wir auch den Weg zum Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit gehen. Auch das bewirkt der Geist bei uns. Uns auch gewisse Dinge warten oder uns gewissen Dingen nicht sagen, wenn wir sehen, dass es nicht nach den Gedanken Gottes ist. Dass wir nicht einfach jedem Krieg, den wir haben, nachgehen, sondern auch eine gewisse Selbstbeherrschung an den Tag legen, ob das nun äußeren Dingen ist oder natürlich auch was unsere inneren Dinge angeht, dass wir uns da beherrschen. All das gehört hier zusammen, etwas, was der Geist Gottes tut. Und dann sagt er wieder, solche gibt es kein Gesetz. Die Galater hat es ja immer mit dem Gesetz und er sagt, diese Eigenschaften, die ihr hier jetzt findet, da könnt ihr im Gesetz nirgendwo finden, dass das nicht erlaubt sei, dass es da irgendein Gesetz geben würde. Das sind Dinge, die der Geist Gottes bewirkt und wenn das so ist, wenn das bei euch durch den Geist gewirkt wird, dann werdet ihr letztlich alle moralischen Forderungen Gottes auch irgendwie im Gesetz erfüllen, ohne dass ihr da hier ein Gesetz braucht. Das hat er ihm vorher schon gesagt. Wer durch den Geist geleitet wird, so seid ihr nicht unter Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt ihren Leidenschaften. Ich finde an manchen Stellen, dass Paulus davon spricht, auch in diesem Brief, dass durch das Werk des Herrn Jesus, dass der Gläubige mit gekreuzigt ist, dass die Welt ihm gekreuzigt ist, haben wir in Kapitel 6 auch gelesen, aber hier spricht er davon, dass das Fleisch gekreuzigt ist. Das ist meines Wissens auch die einzige Stelle, wo es aktiv ausgedrückt wird, dass der Gläubige selbst das getan hat. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften. Das ist geschehen dort am Kreuz. Und als ihr dieses Werk im Glauben angenommen habt, solche, die des Christus sind, da habt ihr gewissermaßen das Fleisch mit all seinen Regungen der alten Natur gekreuzigt. Aber das muss natürlich jetzt auch in eurem Leben sichtbar werden, was das ist. Das ist eine Glaubenssache, die im Glauben verwirklicht wird, erfasst wird, aber die muss auch dann im Leben verwirklicht werden. Und deswegen sagt er dann, wenn wir durch den Geist leben, und das ist so, bei denen, die gläubig sind, die neu geboren sind aus Geist und Wasser, die leben durch den Geist, ja, und dann sagt er dann, sollt ihr auch durch den Geist leben. Nicht nur, dass der Geist damit gewirkt hat, dass ihr zum Leben gekommen seid, ihr lebt durch den Geist, sondern jetzt soll auch euer Wandel, euer praktisches Verhalten und Betragen, das soll auch durch den Geist geschehen. So sollt ihr einen Weg gehen unter der Leitung seines Geistes, in Übereinstimmung mit seinem Wort. Kommt dann wieder auf den Zustand zurück, der unter den Galatern vorherrscht und sagt, lasst uns mit eitler Ehre geistig sein, indem wir einander herausfordern, einander so meiden. Ich hatte vorher schon davon gesprochen, das haben wir gestern gesehen, dass ein Zustand da war, wo sie sich gegenseitig gebissen und gefressen haben. Und er sagt, wenn das so weitergeht, dann habt ihr euch irgendwann aufgefressen, dann seid ihr irgendwann verzehrt. Und jetzt sagt er, wenn das so ist, dass ihr alle nach einer gewissen eitlen Ehre geistig seid, die eigene Ehre sucht, indem wir einander herausfordern, einander beneiden, das kommt jetzt darauf an, wie der Einzelne, derjenige, der glaubte, etwas höher zu sein, der würde den anderen herausfordern, und der andere, der vielleicht glaubte, er wäre weniger, der beneidete den anderen, und aus diesem Zustand, der ja auch letztlich, haben wir gesehen, solche Werke des Fleisches sind, kam es dann hervor, dass sie gegeneinander auftraten, weil sie nach eigener Ehre suchten. Schon unter den Jüngern des Herrn Jesus, ich will da mal aus dem Lukas 9 einen Vers lesen, finden wir, dass diese Gedanken so in ihren Herzen aufkommen. In Lukas 9, da hatte der Herr Jesus wieder einmal über seine Leiden gesprochen, die ihm bevorstanden, was seine Jünger so wenig verstanden. Und dann heißt es in Lukas 9, Vers 46, es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Da kam so eine Überlegung auf in ihrem Herzen, wer wohl der Größte wäre. Da muss man mal drüber nachdenken. Aber was ist denn daraus hervorgekommen? Aus dieser Überlegung, Lukas 22, einige Zeit später. Lesen wir. Lukas 22, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Ja, das bleibt nicht bei Überlegungen, wenn wir so anfangen, darüber nachzudenken, wer der Größte ist. Das bleibt nicht bei Überlegungen, das wird dann letztlich irgendwann nicht anders ausgehen, als dass es zum Streit kommt. Für den Größten, und dann kam dann natürlich Streit auf uns. Eine Sache, die vielleicht im Herzen beginnt, aber wir werden nachher noch einen Vers sehen, wo Paulus sehr deutlich über diese Gedanken spricht. Hier stellt er ihnen das nur erst einmal vor, dass sie nicht nach eigener Ehre trachten sollen. Und dann sagt der Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt gewachsen. Was wir jetzt hier finden, ist ein deutlicher Gegensatz, wie schon mehrmals erwähnt, zu dem, was wir vorher im 5. Kapitel über die Werke gesehen haben. Da war die Rede davon, dass da solche waren, die lebten in diesem Ding. Jetzt sagt er, wenn ein Mensch, natürlich ist hier ein Gläubiger gemeint, aber er nennt ihn einen Menschen. Es ist eben das Bild der Schwachheit. Es ist nicht das Normale für einen Gläubigen. Aber wenn ein Mensch von einem Fehltritt überheilt wird, so gewissermaßen wie Johannes sagt in seinem Briefe auch, ich schreibe euch dies auf, dass ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber gesündigt habt, wenn es denn doch mal vorkommen sollte, dann haben wir es. Und so ist auch hier, dass er gewissermaßen sagt, das ist ja nicht der Weg des Glaubens, der Weg unter der Leitung des Geistes. Aber wenn Wachsamkeit fehlt, dann wird ein Mensch von einem Fehltritt übereilt. Das heißt, er war nicht wachsam genug und ist in irgendeine dieser Sachen, die vorher geschildert wurden, doch gespannt. Was war dann zu tun, wenn jetzt einer von einem Fehltritt übereilt? So bringet ihr die Geistlichen einen solchen Widerstand. Dann ging es darum, dass er zurechtzubringen sei und sollte ihm helfen, ihn wiederherstellen. Und wer sollte das tun? Die, die da einander herausforderten, einander beneiden, waren dazu wohl wenig geeignet. Er sagt, wer sollte das tun? Die Geistlichen. Was waren das denn für Leute? Eine Christenheit sind das welche, die haben einen schwarzen oder sonstigen Gewand an und das sind die Geistlichen gegenüber dem normalen Gläubigen. Aber das ist nicht das, was er gemeint hat. Er sagt, ihr, die Geistlichen. Er sagt gewissermaßen, eigentlich solltet ihr das alle sein. Wenn ihr so, wie er das vorher gesagt hat, euch durch den Geist leiten lasst, wenn ihr nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch benutzt, sondern wenn ihr wirklich geistlich seid, euch von dem Geiste leiten lasst, dann seid ihr solche, die in der Lage sind, auf geistliche Weise einem anderen zu helfen und wieder zurechtzubringen. Wie sollten sie das tun? Im Geiste der Sanftmut. Das hatte ihnen ja vorher schon gesagt. Im Geiste der Sanftmut sollten sie das tun. Wenn sie dahin gingen, einen solchen, dann musste es schon in einem geistigen Sanftmut. Sonst konnten sie ihn nicht zurechtbringen. Wenn sie einen solchen, der da abgeglitten war, zurechtbringen wollten, dann konnte es vielleicht ja auch sein, dass das gar nicht so einfach war. Und dass der nicht sofort genommen wurde, sondern dass dann vielleicht auch erst einmal ein gewisser Widerspruch da war. Ja, dann war die Sanftmut schon notwendig. Naja, wenn du es nicht hören willst, dann kann ich ja gleich wieder gehen. Sondern, dass auch dann in der rechten Sanftmut, wenn es auch vielleicht nicht so einfach war, dieses Werk der Zurechtbringung fortzuführen. Und da gab es noch etwas, indem du auf dich selbst bist. Zuerst einmal heißt es jetzt auf einmal du. Vorher hieß es, ihr die Geistlichen, Mehrzahl. Und jetzt sagt er du, indem du auf dich selbst. Denn dieser Dienst, um den es hier geht, das ist ein ganz persönlicher Dienst. Durch einen Dienst der Wiederherstellung einer Seele, der findet ja nicht in aller Öffentlichkeit. Und in der Regel wohl auch nicht von 5 oder 6 Leuten, sondern da war einer, der sich damit beschäftigt hat. Dem der Herr es aufs Herz gelegt hatte, einem solchen nachzugehen und einem Hirtendienst. Ganz persönliche Sache. Er sagte, indem du auf dich selbst. Das ist das, was Paulus immer wieder vorgestellt hat, den Gläubigen, sei es solchen, die als Aufseher eingesetzt waren in den Versammlungen damals, da sagt er, habet Acht auf euch selbst und auf die Herde, in welche er euch als Aufseher gesetzt hat. Und wenn es um die Lehre geht, dann sagt er zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ob das nun mehr der Dienst der Lehre oder der Hirtendienst ist, immer ist es notwendig, zuerst einmal auf sich selbst. Wie es heißt, auch das nicht auf du versucht werden. Wer mit einer Gesinnung dahin gehen würde, das hätte mir ja nicht passieren können, aber dem armen Mann ist das nun gefehlt. Der würde wohl nicht in der rechten Weise werden können. Es ist letztlich das Bewusstsein, das einen solchen Kennzeichen wird, dass in meiner alten Natur genau dasselbe wohnt wie in dem Bruder, der hier von einem Fehltritt übereilt wurde. Und dass, wenn ich nicht von diesem Fehltritt übereilt worden bin, es letztlich nur die Gnade Gottes war, die mich bewahrt hat. Und wer zu stehen sich wünscht, sehe zu, dass er nicht fallen kann. Das bin ich auch gewesen. Wenn man das leichtfertig betrachten würde, dann besteht die Gefahr, selbst zu Fall zu kommen, statt einen Dienst der Hilfeleistung geben zu können. Es war notwendig, für so einen Dienst immer wieder sich selbst in Worte Gottes zu prüfen auf dem Wege, damit man es trotzdem. Dann sagt er, einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Wir haben hier diesen Vers, wo er sagt, einer trage des anderen Lasten. Später sagt er in Vers 5, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Dann könnten wir natürlich meinen, wenn wir diesen Vers oder wenn wir die Verse lesen, das müsste ja wohl ein Widerspruch sein. Das kann ja nicht sein. Erst soll ich einer des anderen Last tragen und später sagt er, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Nun ist es natürlich so, das wissen wir grundsätzlich, dass es im Worte Gottes keinen Widerspruch gibt. Wenn wir das nicht auseinanderhalten, dann liegt das daran, dass wir vielleicht die Stelle noch nicht direkt verstanden haben. Aber es gibt keinen Widerspruch im Worte Gottes. Aber an dieser Stelle ist auch nicht ganz so schwierig, diesen Unterschied herauszufinden. Denn hier steht zwar in unserer deutschen Übersetzung zweimal das Wort Last, aber in dem griechischen Text stehen da zwei ganz verschiedene Worte. Der Gedanke, der sich mit diesen Stellen verbindet, ist ein Unterschied. In dem, was wir hier haben in Vers 2, einer trage des anderen Lasten, steht ein Wort, das bedeutet Last im Sinne von ein schweres Gewicht. Eine Sache, die mit Gewicht verbunden ist. Zum Beispiel, ich will ein paar Verse vielleicht lesen aus dem Neuen Testament, Matthäus 20 zum Beispiel, wo dieses Wort auch vorkommt, um die Bedeutung dieses Wortes deutlich zu machen. Matthäus 20, Vers 12, in einem Gleichnis sagen dort die Arbeiter, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Das waren solche, die sagten, wir haben doch die Last des Tages getragen. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, das war eine schwere Sache. Und die anderen, die haben nur eine Stunde gearbeitet, aber dort ist der Unterschied. Die Last des Tages, das war das Gewicht, das sie getragen haben. Oder in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, finden wir dieses Wort noch einmal. In Vers 15, Vers 28. Denn es hatte im Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendige. Er sagt, wir wollen nicht eine weitere Last, ein Gewicht auf euch legen, wie das die anderen wollten, die sie unter das ganze Gesetz stellen wollten, sondern nur diese notwendigen Stücke, die er dann erwähnt, die mussten sie ihnen auferlegen, aber ansonsten wollten sie keine Last ihnen auferlegen. Und es gibt noch eine, das würde ich als letztes vielleicht noch lesen, eine letzte schöne Stelle in 2. Korinther 4, wo diese Bedeutung sehr deutlich wird, da ist es nämlich im Deutschen etwas anders übersetzt worden. 2. Korinther 4, Vers 17, da sagt Paulus, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Dieses Wort Gewicht ist dasselbe Wort, was wir in der Bibel haben. Er stellt das Leichte, der Drangsal, die wir jetzt haben, diesem überschwänglichen Gewicht der zukünftigen Herrlichkeit gegenüber. Oder an letzte Stelle, an die ich gerade denke, in Offenbarung 2, in dem Sendschreiben an Thyatira, da sagt er auch zu denen, die dort waren, ich lege keine andere Last. Er konnte ihnen nicht ein weiteres Gewicht noch auferlegen. Sie waren dazu nicht in der Lage, das zu tragen. Aber das, was sie hatten, das sollten sie festhalten. Und jetzt gibt es nun, um auf diese Stelle hier zurückzukommen, nun gibt es im Leben des Gläubigen von jedem etwas, ein Gewicht, eine Last, die er zu tragen hat. Der eine dieses, der andere. Das mögen gesundheitliche Dinge sein. Das können Nöte sein in einer Situation, in der wir sind. Verschiedener Arten, jeder hat eine bestimmte Last. Wir sagen manchmal in unseren Redensarten, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Und damit meinen wir eigentlich das, was hier steht. Wir ziehen uns dann zwar auf ein Wort des Herrn Jesus, dass wir nicht etwas falsch anwenden. Der Jesus hat gesagt, und wieder, wir sollen sein Kreuz aufnehmen mit unserem. sein Kreuz aufnehmen, und das bedeutet, dass wir den Weg der Verwerfung mit ihm teilen müssen. Aber was wir damit eigentlich sagen wollen, ist das, was hier steht, dass jeder so eine Last in seinem Leben hat, eine, die ihm auferlegt ist, verschiedenster Art, die er zu tragen hat. Und nun sagt uns der Apostel hier, das braucht ihr aber doch nicht alleine zu tun. Einer trage des anderen Last. Ihr könnt euch doch dabei helfen, wenn ihr seht, dass ein anderer eine Last zu tragen hat, dann helft euch doch dabei, diese Last zu tragen. Er fordert uns nicht auf, dass wir unsere Last jemand anders geben sollen, indem wir ihm sagen, jetzt hilf mir mal, meine Last zu tragen, sondern es ist umgekehrt, dass wir ein Auge dafür haben sollen, wo der andere eine Last hat, und dann sollen wir ihm helfen. Einer trage des anderen Last. Und also erfülle das Gesetz. Ja, ihr Galater, ihr wollt ja unbedingt ein Gesetz haben, sagt Paulus gewissermaßen, wenn ihr denn eins wollt, dann will ich euch eins geben. Dieses Gesetz des Christus, das könnt ihr gerne erfüllen, dass ihr nämlich einander helft, die Lasten zu tragen. Nicht gegeneinander arbeitet, wie das unter ihnen war, sondern ein Auge habt dafür, wo bei dem anderen eine Last ist, wo man helfen kann, sie zu tragen, sie ihm zu erleichtern. Einer trage des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so besteht er nicht. Ja, wir haben eben uns daran erinnert, dass die Jünger damit beschäftigt waren, wer der Größte war. Paulus geht noch ein Stück weiter. Er sagt, wer meint, etwas zu sein, ist der Größte. Wer meint, etwas zu sein, wo er doch gar nicht ist, dann betrügt er sich selbst. Er sagt, in euch selbst seid ihr nicht. Und wenn jetzt jemand meint, er müsste doch etwas aus sich machen, dann ist das doch nur Selbstgefühl. Der Weg, den ihr gehen sollt, ist doch ein anderer. Einander zu dienen, die Lasten zu tragen und dann nicht euch mit den anderen zu vergleichen, sondern zu beschäftigt zu sein mit eurer eigenen. Aber, er sagt nämlich jetzt, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Und hier haben wir jetzt ein Wort für Last, das überhaupt nichts zu tun hat mit Gewicht. Da geht es nicht darum, dass diese Last schwer ist, sondern dass es etwas ist, eine Aufgabe gewissermaßen, die jemand zum Tragen bekommen hat. Der Jesus sagt, also die kann leicht oder schwer sein. In Bezug auf die Pharisäer sagt der Jesus, dass sie schwer zu tragende Lasten den Menschen aufführen. Aber von sich selbst benutzt der Jesus dieses Wort und sagt, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn er etwas aufträgt, einen Auftrag gibt, dann ist das nicht ein Gewicht, unter dem man zusammenbricht, aber es ist doch etwas, was er gegeben hat, ein Werk, einen Auftrag zu tun. Und das sollten sie dann ausführen. Und dann sollten sie mit ihrem eigenen Werk beschäftigt sein. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er an sich selbst allein genug haben und Ruhm haben. Damit meint er natürlich nicht, dass wir jetzt ständig Lobreden über uns halten sollen, sondern um unseren Ruhm hervorzukehren, sondern er will damit sagen, es reicht doch, ihr habt doch genug damit zu tun, wenn ihr mit eurem eigenen Werk beschäftigt seid, das vor dem Herrn zu prüfen. Es gab ja solche, wir haben das gelesen, diese falschen Arbeiter, die wollten solche, die sich beschneiden sollten, damit sie sich dieser Menschen rühmen konnten. Aber der dachte, das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Noch an zwei anderen Stellen spricht Paulus von diesem Gedanken in Römer 14, soll jeder sein eigenes Werk prüfen. Oder im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, sagt Paulus einmal in 1. Korinther 3, wenn es darum ging, dass sie Apollos und Kephas und Paulus da gegeneinander ausspielten, dann sagt er in Vers 7, also ist weder der da pflanzt etwas noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt, der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Auch da der Gedanke, jeder hat eine eigene Arbeit, die belohnt wird, und nicht das, was der andere getan hat, sondern er soll mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt sein. Und noch einmal in demselben Brief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, geht Paulus noch einmal darauf ein und sagt in Vers 5, so urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Er hatte davon gesprochen vorher, dass er gesagt hatte, ihr lieben Korinther, euer Urteil über meinen Dienst ist nicht das Entscheidende. Auch mein eigenes Urteil ist nicht entscheidend. Er sagte ihnen, bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Er sagt, ich habe ein reines, gutes Gewissen in dem, was ich tue. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber das ist auch nicht der letzte Maßstab. Ich kann mich ja irren. Letztlich kommt es auf jenen Tag an, wo der Herr das beurteilen wird. Und dann kommt er zu diesem letzten Vers. Ich denke an einen Bruder, der vor Jahren, das ist jetzt schon beim Herrn, so im Werke des Herrn die Versammlung besuchte, als junger Bruder, ich ihm manches Mal zugehört, war ein bisschen ein Original, und er hat oft gesagt, eine gute Betonung ist eine halbe Auslegung. Und das hat schon etwas für sich. Und wenn wir diesen Vers, den letzten hier, 1. Korinther 4, Vers 5, den letzten Teil, so betonen würden, dass wir sagen, dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott, dann wäre das nicht das, was Paulus hier meint. Dann, dieser Vers bedeutet nicht, durchaus nicht, dass jeder Lob bekommt. Vorher hat er davon gesprochen, in diesem Kapitel, wenn jemandes Werk bleiben wird, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, wird er Schaden nehmen. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie du es sagst. Was hier gesagt werden soll, die Betonung in diesem Vers liegt auf den letzten beiden Worten. Dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Dann geht es nicht um das Lob von Menschen, sondern wenn es dann Lob gibt, dann kommt das von Gott. Und jeder hat sein eigenes Werk, mit dem er vor Gott steht, sein eigenes Leben dort zu verantworten. Da sollte jeder sein eigenes Werk prüfen und nicht das des anderen. Das, was der Herr auch an Petrus sagen musste, als er sagte, ja, was ist denn mit dem Johannes? Was hast du denn für den auch für eine Aufgabe? Da sagt der Herr zu ihm, das geht dich ja nicht ganz an. Folge du mir nach. Ganz persönlich, dein Werk, dein Weg, das ist das, was für dich zählt und nicht, was der andere zu tun hat. Und das möchte er auch den Galatern hier vorstellen. Dann sagt er, wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der ihn unterweist, der zeigt, dass die geistlichen und materiellen Dinge miteinander in Verbindung stehen. In manchen Stellen weist Paulus darauf hin, dass die geistlichen Gaben und die materiellen Gaben eine gewisse Beziehung dazu besteht. Ich möchte eigentlich über diesen Vers verständlicherweise nicht viel sagen. Ich möchte nur auf eins hinweisen, was eine gewisse Schönheit dieses Verses ist, dass nämlich das Wort ihn kursiv gedruckt ist und dort eigentlich nicht steht. Das heißt, der Satz heißt eigentlich, wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der unterweist. Nicht notwendigerweise den, der ihn unterweist. Denken wir da nicht auch an jenes weite Gebiet der Arbeit, auch der Missionsarbeit, wo Brüder tätig sind, die unterweisen solche, die überhaupt nicht in der Lage sind, materiell in irgendeiner Weise für sie aufzukommen, weil sie selbst gerade genug zum Leben haben oder noch weniger. Dann legt dieser Vers doch den Gedanken nahe, dass andere auch dafür aufkommen können, für solche, die nicht in direkter Weise von solchen empfangen, die sie unterweisen. Es ist nicht immer gebunden, dass es direkt mit dem zu tun hat, der ihn unterweist, sondern solche, die Unterweisung empfangen, dürfen anderen, die vielleicht irgendwo auf dem Missionsfeld sind, und auch dort unterweisen die Gläubigen, sie auf diese Weise unterstützen. Mit Vers 7 beginnt der Apostel dann einen Gegenstand geistlicherweise von Säen und Ernten. Er sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist ein Grundsatz Gottes, der hat allgemeine Gültigkeit. Der gilt für jeden Menschen, ob der gläubig ist oder nicht. Hier in diesem Vers zeigt uns der Apostel, das tut er oft, die letzte Konsequenz eines Weges. Er sagt, wenn jemand für das Fleisch sät, grundsätzlich, dann wird er von dem Fleische Verderben ernten, dann geht er verloren. Und wenn jemand für den Geist sät, grundsätzlich, dann wird er ewiges Leben ernten. So zeigt uns oft die Schrift das Ende eines Weges, wo das drauf hinausläuft. Aber dieser Grundsatz hat allgemeine Gültigkeit. Auch wenn der Gläubige für das Fleisch sät, wird er das ernten in seinem Leben. Es wird nicht so sein, dass er verloren geht, das wissen wir, davon redet diese Stelle nicht. Aber in seinem Leben. Und wenn wir davon ein Beispiel haben möchten im Worte Gottes, dann sollten wir mal das Leben Jakobs betrachten. Ich glaube, Jakob ist das deutlichste Beispiel eines Menschen, des Gläubigen, der geerntet hat, was er gesät hat. Er hatte seinen Vater, erstmal seinen Bruder betrogen, dann hat er seinen Vater betrogen, mit fleischlicher Weise versucht zum Ziel zu kommen und er muss fliehen aus dem Elternhause. Seine Mutter hat er nie mehr wiedergesehen. Dann legt er seinen Kopf auf einen Stein, heißt es, und die Sonne ging hinunter. Und die ging erst 20 Jahre später und knie er wieder auf. Das war ein harter Weg, den Jakob gegangen ist. Er hat wirklich geerntet, was er gesät hat. Er selbst wurde betrogen von seinem Schwiegervater Laban mehrere Male. Und seine eigenen Söhne haben ihn genau so betrogen, wie er seinen Vater betrogen hat. Er hatte seinen Vater mit Hilfe eines Schafs betrogen, das er dann genommen hatte, um sich als Esau auszuweisen. Was machen seine Söhne später? Sie schlachten ein Schaf, trinken es in Blut und sagen, das Kleid Josefs da rein in das Blut und sagen, hier, das ist das Kleid deines Sohnes. Und ich glaube, wir sollten aus dem Leben Jakobs, aus diesem Grundsatz eins lernen. Und ich denke, dass das besonders auch für junge Gläubige eine wichtige Sache ist, dass wir das verstehen, damit wir es nicht auf bitterem Wege erfahren müssen. Dass wir begreifen, für das Fleisch zu säen, das kann ja vielleicht noch angenehm sein. Das kann ja vielleicht noch eine gewisse Versuchung darstellen. Aber dann für das Fleisch zu ernten, das ist hart. Und das hat Jakob in seinem Leben bitter erfahren. Gott ist mit Jakob zum Ziel gekommen. Das dürfen wir auch nicht verschweigen, wollen wir auch nicht. In Kniel hat Gott seine Kraft gebrochen. Als er nach Bethel zieht, verschwinden auch die Götzen aus seinem Hause. Und am Ende seines Lebens, da lesen wir, da betet er an über der Spitze seines Stabes. Da konnte er anbeten. Da hatte er sogar, als er die Söhne Josefs segnet, einen klareren Blick als Josef. Aber das hat lange gedauert, bis er dort angekommen war und da hat er vieles durchgemacht. Somit wollen wir doch diesen Grundsatz, den ganzen Ernst dieses Grundsatzes uns merken. Wir werden in unserem Leben das ernten, was wir sehen. Und so wollen wir doch uns bemühen, wirklich für den Geist zu sehen. Auch da ernten wir natürlich. Auch auf einem solchen Wege gibt es eine Ernte, die zu Freude und Ermunterung ist, wenn wir einen Weg mit dem Herrn gehen. Beides ist wahr. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ja, er sagt, auch da kann man ernten. Wir sollen im Gutes tun nicht müde werden, nicht aufhören, im Gutes zu tun. Der Jesus, das vollkommene Vorbild von ihm, heißt es, dass er, als er hier auf der Erde war, umherging, wohltuend und heilend alle, die Teufel überwältigt waren. Er ließ sich nicht davon abhalten, nicht müde zu werden, oder die Fußnote sagt, nicht mutlos zu werden. Eine Gefahr. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir in Situationen sind, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ach, es hat doch alles ganz recht. Wo wir mutlos werden und in Gefahr stehen, aufzugeben. Nein, sagt er, lasst uns nicht müde werden, nicht mutlos werden, ihm Gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ernten. Die Zeit, die Gott kennt, die er bestimmt hat, dann werden wir bei einem solchen Weg ernten. wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir fortfahren in diesem Werk. Dann sagt er noch einmal, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Er sagt, lasst uns das Gute wirken gegen alle. Es gibt einige Verse in der Schrift, ich erwähne sie jetzt nur am Rande, wir können das ja selbst zu Hause mal nachlesen, wo wir finden, was wir als Gläubige gegen alle Menschen tun sollen. Lesen, was wir beten sollen für alle Menschen. Lasst eure Gelindigkeit kund werden, allen Menschen. Es gibt noch manche andere Stellen. Und hier heißt es, wir sollen das Gute wirken gegen alle. Am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Natürlich haben die Geschwister ein besonderes Anrecht darauf, aber wenn uns in irgendeiner Weise etwas auf den Weg kommt, wo wir einem anderen Menschen, einem Nachbarn, einem Bekannten Gutes tun, dann dürfen wir auch das tun. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, weil das auch eine schöne Seite noch berührt, dass wir hier wieder in Vers 9 und 10 zwei verschiedene Worte für gut haben. Das die griechische Sprache, die einen besonderen Reichtum an Worten besaß, hat oft zwei Worte, wo wir eigentlich nur eins haben in unserer Sprache. Und dieses eine Wort bedeutet, eine Sache ist gut in sich selbst in den Augen Gottes, unabhängig davon, ob sie anderen gegenüber irgendeinen Nutzen. Und das andere Wort für gut bedeutet, dass es für einen anderen gut ist, in seinen Auswirkungen dem anderen zum Guten ist. Beide Adjektive, beide Eigenschaftsworte finden wir in Verbindung von gute Werke wieder. Und es ist sicherlich nicht umsonst, dass uns die Schrift für beides ein Beispiel gibt und jedes Mal eine Schwester dafür benutzt. Denn gerade dieser Bereich des Gutestun, der guten Werke, ist ein Arbeitsbereich, der jedem und auch Schwestern offen steht. Wir finden, das eine Beispiel ist Maria von Bethanien. Sie hatte den Herrn Jesus gesalbt, sie diese kostbare Nadel zerbrochen und das auf seine Füße gegossen. Haben die anderen gesagt, was für eine Verschwendung. Was soll das denn? Hätte man doch verkaufen und den Armen geben können, das wäre doch nützlicher gewesen. Was soll denn das? Was sagt der Jesus? Lasst sie. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Da mochten die anderen überhaupt nichts von verstehen, was wozu Anbetung gut sein sollte. Aber in den Augen des Herrn Jesus war das ein gutes Werk. Und er anerkannte das. Aber dann gab es auch diese Frau, die wir schon mal, glaube ich, an einem der Abende erwähnt haben, kurz in Geschichte, Dorcas oder Tabitha, von der es heißt, sie war voll Almosen und guter Werke. Da steht das andere Wort. Denn ihre guten Werke waren nützlich für andere. Die kamen ja alle, als sie gestorben war, und zeigten die Kleider, die sie genäht hatte für die Witwen und Waisen. Das waren gute Werke, von denen andere profitiert hatten. Beides bezeichnet das Wort Gottes als gutes Tun. Es gibt eine Seite, die vielleicht nur in den Augen Gottes so gesehen wird, wo die Menschen vielleicht sagen mögen, besonders die Ungläubigen, was für eine Verschwendung. Aber es gibt auch gute Werke, die hier natürlich auch gemeint sind, die wir gegen die Menschen erweisen und die ihnen zum Nutzen sind. So kommt Paulus zum Schluss dieses Briefes, und ich will hier die Verse nicht mehr alle betrachten. Sie sind zum Teil auch eine Wiederholung dessen, was er vorher schon gesagt hat in Bezug auf die Beschneidung. Ich will nur noch zwei persönliche Bemerkungen des Apostels aufgreifen, die noch einmal zeigen, mit welch einer Herzensnot er um seine geliebten Galater gekämpft hat. Er sagt, sehet, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigenen Worten. Welch einen langen Brief kann auch heißen, mit welch großen Buchstaben, ist nicht so ganz entscheidend. Wichtig ist, dass Paulus hier sagt, ich habe diesen Brief mit eigener Hand geschrieben. Normalerweise schrieb Paulus seine Briefe nicht mit eigener Hand. Er ließ sie schreiben und fügte dann oft einen persönlich geschriebenen Gruß hinzu. Aber hier besteht er darauf, den Galatern zu sagen, diesen Brief, den habe ich selbst geschrieben. Vielleicht fiel ihm das Schreiben auch schwer. Es gibt da ja so mancherlei Vermutungen, wollen da auch nicht allzu fantasievoll bei werden, aber Paulus besaß ja offenkundig einen Dorn im Fleische, der ihn auch körperlich hinderte. Aber was immer es war, Es war etwas Besonderes, dass er einen solch langen Brief mit eigener Hand geschrieben hatte. Das sollte den Galatern zeigen, wie sehr er ihm diese Sache am Herzen lag, wie sehr diese Geburtswehen, von denen er gesprochen hatte, die er um sie hatte, wie sehr ihn das beschäftigte, dass er selbst zur Feder griff und diesen ganzen Brief geschrieben hat. Und dann sagt er noch am Ende, Vers 17, hinfort mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Was meint Paulus damit? Ich will erst mal sagen, was er nicht damit meint. Es gibt in der Christenheit sehr merkwürdige Anwendungen, besonders im Bereich des Katholizismus von diesem Vers. Da ist jetzt wieder so ein Vater selig gesprochen worden, der auch angeblich solche Mahlzeichen getragen hat. Dann fangen da bei denen die Nägelmale an zu bluten oder sonst was. Die meinen also, dass der Betreffende wörtlich diese Zeichen des Todes des Herrn Jesus tragen würde, aber das ist nicht das, was Paulus hier meint. So etwas ist eine sicherlich schon sehr obskure, wenn nicht okkulte Sache, wenn so etwas vorkommt, sondern was Paulus hier einfach meint ist, dass an seinem Körper die Zeichen der Verfolgung und der Nöte, die er zu tragen hatte, sichtbar waren. Er hatte ja zweimal in diesem Brief gesagt, wenn ich das predigen würde, was diese falschen Lehrer sagen, dann hätte ich keine Verfolgung mehr. Und er hatte Verfolgung gehabt. Er war gesteinigt worden. Man hatte ihm Schläge gegeben. Man durfte nur, ich glaube 40 waren es, Schläge geben, weil man, wenn es mehr wurden, zum Tode führte. Und deswegen, damit man, falls man sich verzählte, hatten sie, wie Paulus das ja sagt, 40 weniger einen ihm gegeben. Aber es war so gerade das, was man einem noch zumutete, um ihn nicht zu töten. Und wir können im 2. Korintherbrief besonders einiges lesen, was Paulus mitgemacht hat. Das war an seinem Körper nicht spurlos vorbeigegangen, diese Verfolgungen, die er erduldet hat. Und er sagt, ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Macht mir keine Mühe. Ihr seht doch, wie dieser Evangelium mir so viel wert ist, dass ich dafür diese Verfolgung auf mich genommen habe. Wollt ihr Galater das jetzt alles wieder dran geben? Wollt ihr jetzt einen Weg gehen, wo ihr letztlich alles wieder aufgibt, was ich unter euch erarbeitet habe? Er stellt ihnen noch einmal seine Person und seinen Weg vor, um ihre Herzen zu erreichen. Ja, er hatte in diesem Brief manches Mal sehr ernst geredet, aber wenn sie aufmerksam lasen, sie konnten aus diesem Brief, es konnte ihnen nicht entgehen, wie sehr das Herz dieses Mannes, wenn auch mit großer Sorge, doch für die Galater schlug. Und zum Schluss sagt er dann, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist gegenüber. Die Gnade, nicht das Gesetz. Das war die Gefahr bei ihm. Nein, die Gnade, das wünscht er immer in den Briefen, sei mit eurem Geist. Und dann, nicht in jedem Brief macht Paulus das sehr selten. Hier macht er es, er schreibt noch einmal Amen. Als ob er sagen wollte, diese Botschaft dieses Briefes, die will ich noch einmal mit diesem Wort, das bedeutet, so sei es, bestätigen. Welch ein Ernst dieses Briefes, den wir gesehen haben, wie ernst die Schrift uns davor warnt, dass wir die christliche Freiheit, die wir besitzen, nicht aufgeben, auf die eine oder andere Weise, sondern dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet, als solche, die durch das Werk des Herrn Jesus freigemacht sind, jetzt unter der Leitung seines Geistes, den wir besitzen, einen Weg zu gehen, der zu seiner Ehre gereicht. Das möchte der Geist Gottes bei uns bewirken, dass wir diesen Appell des Apostels Paulus, den er den Galatern vorstellte, dass wir ihn auch ganz persönlich an unsere Herzen richten, um dann diesen Wunsch zu haben, auch im Geiste zu wandeln, damit unser Weg hier auf dieser Erde, diese kurze Zeit, die wir noch hier zu gehen haben, zu seiner Ehre ist. Paulus hat keine Kosten gescheut. Er sagt einmal, dass er sein Leben nicht beachtete, sondern dass er diesen Lauf, den er lief, vollenden wollte. Und das möchte der Herr auch von uns, dass wir mit seiner Hilfe diesen Weg weiterlaufen. Der Apostel Paulus hat erfahren, was das bedeutete, und doch sagt er an vielen Stellen, dass dieser Weg es wert ist, gegangen zu werden, weil dieser Herr es wert ist, dass wir ihn gehen.